SRF 3.
Die Vogelgrippe im Keim ersticken. Nach neuen Fällen jetzt auch am Genfersee erweitert der Bund die Schutzmaßnahmen. Das Glas ist halb voll und halb leer. Die Märkte schließen Woche 0 nach der Trump-Wahl sehr unterschiedlich ab. In der Not frisst der Teufel auch Zweitklassiges. Aber die verbreiteten minderwertigen Überseemaroni bekommen Schweizer Konkurrenz. Ja, und zum Wetter ist uns keine passende Redewendung eingefallen. Morgen hat es viele Wolken und es ist gebietsweise nass. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Ja, ein Reiher und eine Möwe, das sind die ersten Opfer der Vogelgrippe am Genfersee. Zu Andreas Freudig ins Nachrichtenstudio.
Die beiden Wildvögel seien im Hafen von Lausanne gefunden worden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Bei den Vögeln sei der Virus des Typs H5N8 festgestellt worden. Vor einigen Tagen hatte es bereits ähnliche Fälle am Bodensee gegeben. Der Bund erweitert nun gemäß der Mitteilung die Schutzmaßnahmen, damit die Vogelgrippe in der Schweiz nicht auf Zuchtgeflügel übergreift. Bisher gäbe es keine Hinweise, dass H5N8 auf den Menschen übertragbar sei. Etwa 20.000 Aleviten und Kurden haben im deutschen Köln gegen den türkischen Präsidenten Erdogan demonstriert. In der Türkei sei eine Diktatur am Entstehen und niemand in Deutschland und in der Europäischen Union ziehe politische Konsequenzen, lautet der Vorwurf der Demonstranten. Am Rand der Kundgebung kam es zu einem Zwischenfall. Eine größere Gruppe junger Kurden wurde laut Polizei angehalten, weil sie Leuchtpetarden gezündet hatten. Als die Polizei dies unterbinden wollte, wurden sie mit Steinen und weiteren Gegenständen beworfen. Die Beamten setzten Schlagstöcke ein. Beim Angriff auf einen Schrein in Pakistan sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende seien bei der Explosion verletzt worden, sagte ein Sprecher der lokalen Polizei der deutschen Presseagentur. Der Schrein befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich der Stadt Karachi. Zum Zeitpunkt der Explosion hätten hunderte Gläubige an einer Zeremonie teilgenommen. Bisher hat sich niemand zum Anschlag bekannt. In den Niederlanden hat die Sammy-Klaus-Saison mit Protesten begonnen. In der Nähe von Rotterdam wurde die zentrale Feier für Sinterklaas, so der niederländische Name für den Sammy-Klaus, mit einem Großaufgebot der Polizei geschützt. Die rund 100 Demonstranten kritisierten die Figur des Sammy-Klaus-Helfers, des sogenannten Zwarten Piets. Seine Darstellung mit einem schwarz angemalten Gesicht sei rassistisch. Laut der niederländischen Polizei gab es auch verschiedene Festnahmen. Zudem wurde ein Dunkelhäutiger gegen Sammy-Klaus davon abgehalten, bei der Feier aufzutreten. Rund 500 Bewohnerinnen und Bewohner der italienischen Stadt Venedig haben an einer Kundgebung ein Aussterben ihrer Stadt beklagt. Vor dem Rathaus forderten sie unter anderem mehr Arbeitsplätze außerhalb des Tourismussektors sowie eine Einschränkung von Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen. Venedig sei zu einem Disneyland für Touristen geworden, hieß es von Seiten der Demonstranten. Es gebe immer weniger echte Einwohner. Laut Angaben der Stadt liegt die Einwohnerzahl Venedigs derzeit bei weniger als 55.000. Ende des Zweiten Weltkriegs hätten noch über 175.000 Menschen dort gelebt. Das Wetter: über Nacht ziehen überall Wolken auf, morgen ist es im Norden bewölkt und es fällt gelegentlich Niederschlag. Es gibt rund 4 Grad. Im Süden bleibt es trocken und teils scheint die Sonne bei 11 Grad.
Info 3 Abend.
Wenn Donald Trump Präsident wird, dann werden die Märkte ins Bodenlose fallen. Das haben viele befürchtet vor den US-Wahlen. Donald Trump ist Präsident geworden, aber die Märkte haben nur kurz nachgegeben und sich dann für den Rest der Woche anständig geschlagen. Wirtschaftsredaktor Andy Löscher, warum ist schlussendlich an den Börsen eigentlich nichts passiert?
Ja, Investoren, die ihr Geld in Aktien anlegen, sind offenbar unermüdliche Optimisten. Das zumindest könnte eine mögliche Erklärung sein. Auch wenn die Investoren sich keinen Trump gewünscht haben, wird dieser in den nächsten 4 Jahren US-Präsident sein. Das ist eine Tatsache. Schnell haben sich die Optimisten darum an diese neue Marktsituation angepasst, indem sie sich eben auf das Positive konzentrieren. Trump will die Unternehmenssteuern senken, Trump will in die Infrastruktur investieren. Trump will die strengen Regeln für die Banken lockern, Trump ist ein Freund der Pharmaunternehmen und so weiter. Für die optimistischen Anleger bekommen diese Aussagen Trumps nun stärkeres Gewicht. Sie kaufen Aktien von Unternehmen, die davon profitieren könnten, die Kurse steigen und ziehen den Gesamtmarkt in die Höhe.
Ja, aber die vielen Sorgen, die man sich gemacht hat im Vorfeld, haben die sich jetzt einfach erledigt?
Nein, aber diese blenden die Optimisten offenbar aus, zum Beispiel, dass die erwähnten Steuererleichterungen und Infrastrukturinvestitionen auch eine höhere Staatsverschuldung mit sich bringen oder dass der von Trump angestrebte Protektionismus den Welthandel blockieren könnte. Das wirkt sich mittel- bis langfristig auf die Unternehmen aus, spielt im Moment aber keine Rolle mehr. Vielmehr vertrauen die Optimisten darauf, dass Trump nicht alles, was er im Wahlkampf gesagt hat, auch tatsächlich umsetzt.
Anleger, Berater, Beobachter, Journalisten, haben die alle umsonst Panik verbreitet vor der US-Wahl?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das Chaos findet statt, nicht wie erwartet auf dem Aktienmarkt, aber auf dem Anleihenmarkt. Die Kurse für langfristige Staatsanleihen sind eingebrochen. Am Anleihenmarkt sind nicht die Optimisten, sondern die Pessimisten am Werk. Sie sehen nicht nur zunehmende Staatsverschuldung auf die USA zukommen, sondern auch einen Anstieg der Inflation. Zeit zum Wundenlecken bleibt aber keine, der Handel geht weiter. Großinvestoren müssen sich nun überlegen, ob sie ihre langfristige Anlegestrategie anpassen wollen oder nicht.
Informationen von Andi Löscher, vielen Dank.
Info 3 Abend.
Für unsere Kinder gehört es zum Alltag wie früher für uns der Walkman, das Smartphone. 99% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in der Schweiz besitzen eins. Und sie benutzen es auch oft und lange. Und zum Teil auch anders, als wir uns das gewohnt sind. Das zeigt eine neue Studie zur Mediennutzung der Schweizer Jugend. Klaus Bonanomi.
Mehr als 1000 Jugendliche in der ganzen Schweiz wurden für diese Studie befragt, die von der Swisscom mitfinanziert wird. Wer heute Mobiltelefon sagt, meint zu 98% Smartphone. Kaum ein Jugendlicher kann sich heute noch mit einem alten Handy mit Eingabetastatur blicken lassen. Und die Geräte werden fleißig genutzt. Die tägliche Nutzungsdauer hat sich im Vergleich zur letzten Erhebung vor 2 Jahren deutlich erhöht, auf 2,5 Stunden, wie Studienleiter Daniel Süss, Professor für Medienpsychologie, erklärt.
Eine Erklärung ist, dass immer mehr Jugendliche ein Abonnement haben, wo sie unlimitierte Datenmengen nutzen können und entsprechend eben auch beispielsweise Serien oder Games sehr stark online nutzen.
Flatrate-Abos sind günstiger geworden und dank Spezialtarifen für Jugendliche und junge Erwachsene haben es die Telekom-Anbieter geschafft, die jungen Kundinnen und Kunden an sich zu binden. Während die Nutzungsdauer um ein Viertel zugenommen hat, sind die Ausgaben der Jugendlichen für ihr Handy-Abo nur wenig gestiegen, von 37 auf 39 Franken im Monat. Verändert hat sich laut Daniel Süss aber auch die Beliebtheitsskala bei den sozialen Netzwerken.
Bis zur letzten Studie war bei den Schweizer Jugendlichen Facebook noch oben aus. Und das ist jetzt erstmals nicht mehr so. Instagram und Snapchat stehen an erster Stelle und Facebook erst an dritter Stelle. Facebook wird auch viel weniger intensiv genutzt als noch vor wenigen Jahren. Also hier gibt es Verschiebungen auf diese schnelleren, sehr bildorientierten Medien. Man sieht deutlich, je jünger die Befragten sind, desto weniger sind sie überhaupt erst bei Facebook eingestiegen.
Die Nutzung verändert sich also schnell. Das zeigt sich etwa auch daran, dass heute viel öfter mit Messenger-Diensten kommuniziert wird, anstatt mit SMS. Und auch der Videokanal YouTube wird heute ganz anders genutzt als noch vor wenigen Jahren.
Wir haben erstmals in dieser Studie jetzt auch nach den Lieblings-YouTubern gefragt und da ist eine große Menge an Namen sind zusammengekommen. Das sind wichtige Größen geworden, an denen sich die Jugendlichen orientieren, wo sie sich unterhalten, austauschen, aber wo sie auch Botschaften mitbekommen, wie was ist im Lifestyle wichtig, welche Games werden gespielt und so weiter. Also das hat einen starken Einfluss angenommen.
In der Schweiz sind diese YouTuber erst seit rund 3 Jahren überhaupt ein Thema. Mittlerweile erreichen einzelne von ihnen über 1 Million Jugendliche und sind damit auch zu wirtschaftlich relevanten Faktoren geworden, zu wichtigen Werbeträgern, die nicht nur Comedy und Unterhaltung bieten, sondern die ihrem Publikum die besten Games oder die richtigen Schminktipps vermitteln. Entsprechend nutzt die Werbewirtschaft die Reichweite dieser YouTuber, um an ihre junge Klientel heranzukommen.
Info 3 Abend.
Die Maroni-Verkäufer haben Sorgen. Die Esskastanienbäume im Tessin und in Italien sind von einem Schädling befallen, sodass die Ernte auch dieses Jahr mickrig ausfällt. Darum müssen Maroni-Verkäufer oft auf zweitklassige Ware aus Südamerika und Asien ausweichen. Doch bald gibt es eine Alternative aus dem Inland. Möglich macht sie der Klimawandel. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Schöne Maroni, schöne Maroni.
Land auf, Land ab herrscht derzeit an Maroni-Ständen Hochbetrieb. Doch die Gallwespe macht vielen Maroni-Brätlern das Leben schwer. Der Schädling hat bereits vor einem Jahr die Ernte in Italien und im Tessin dezimiert. Und auch dieses Jahr haben sich viele Kastanienbäume im Süden noch nicht erholt. Renzo Strazzini beliefert mit seinem gleichnamigen Maroni-Importgeschäft die ganze Schweiz mit italienischen Edelkastanien. Doch dieses Jahr sei die Ernte in Italien praktisch ausgefallen.
Also wir schätzen, dass es das Jahr einen Ausfall hat gegeben von 8%. Das ist extrem, ja, das ist gar nicht gut. Das heisst, die Preise sind einfach ein bisschen gestiegen.
80% weniger Maroni aus Italien. Das tut weh. Denn die italienischen Maroni gelten als besonders schmackhaft. Sie sind wegen ihrer guten Qualität heiß begehrt. Im Einkauf zahle er dieses Jahr rund 30% mehr, sagt der Importeur. Weil auch die Ernte im Tessin eingebrochen ist, wollen Produzenten nördlich der Alpen in die Bresche springen. Philipp Fessler ist einer von ihnen. Der 60-jährige St. Galler Gemüseproduzent steht hoch über dem Bodensee in seiner Maroni-Plantage.
Sie sehen, wie es schön aussieht hier. Sie sind top in Form. Die Blätter hängen zum Teil noch. Da liegt sicher Potenzial drin, ganz sicher.
In 2 bis 3 Jahren sollen die ersten Maroni vom Bodensee erntereif sein. Seine 150 Bäume sollen dann pro Jahr über 7 Tonnen Maroni abwerfen. Da das Klima in den letzten 20 Jahren deutlich milder geworden sei, können sich die Maroni nun auch nördlich der Alpen gut entwickeln. Außerdem profitiere man hier vom Bodensee als Wärmespeicher, sagt Fessler weiter. Und auch das passende Label hat der Maronimann aus der Ostschweiz bereits parat.
St. Galler Maroni. Es gibt Zugerkirsche und Schaffhauser Zwetschge. Und das könnte ja St. Galler Maroni werden, im Prinzip.
Maroni-Plantagen nördlich der Alpen könnten also mithelfen, schlechte Ernten aus dem Süden abzufedern, sodass Maroni-Verkäufer eben nicht zu Esskastanien aus Übersee oder Asien greifen müssen.
Schöne Maroni! Schöne Maroni!
Maroni haben wir nicht im Angebot, aber verständliche und kompakte Berichte, das wollen wir bei Info 3 an die Leute bringen. Im Studio heute waren Kevin Gahannes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.